Hallo Jan, du hast eine Studie zu Jordanien verfasst bei der Informationsstelle Militarisierung und du sprichst von einer brüchigen Stabilität in Bezug auf Jordanien.
Ja, hallo Freddy, danke für das Interesse. Ich habe den Titel Brüchige Stabilität gewählt für meine Studie in Jordanien aus dem Grund, weil es quasi von Seiten der westlichen Verbündeten Jordanien, wo sich jetzt mittlerweile auch seit einigen Jahren Deutschland vor allem sehr engagiert, immer heißt, dass Jordanien quasi ein ja, stabiler, verlässlicher Partner ist. Ich glaube, das waren auch die Worte von Verteidigungsministerin Lambrecht bei ihrem letzten Besuch in Jordanien. Wir haben diese Region, die vollkommen im Chaos versinkt. Wir haben unterschiedliche Konflikte in den Nachbarländern in Jordanien. Also Jordanien ist, um das mal einzuordnen, ne, also Nachbarland von sowohl Syrien, Irak, Saudi-Arabien, Israel. Genau. Und Jordanien wird eben in dieser westlichen Außenpolitik immer als stabiler und verlässlicher Partner des Westens, auch gegen den Terrorismus eben bezeichnet. Und ich wollte mir anschauen, wie stabil ist dieses Land eigentlich tatsächlich. Vor allem auch wird immer wieder im Kontext des sogenannten arabischen Frühlings gesagt, Jordanien hat wohl diesen Frühling überstanden und überall drumherum gab es Proteste und so weiter. Und ja, im Verlauf der Recherche ist natürlich auch klar geworden, dass es auch in Jordanien massive Proteste gab und so weiter. Und dass auch außenpolitisch viele ja, Hinweise darauf gibt, dass dieses Land eben gar nicht so stabil ist, wie es zumindest dargestellt wird. Und mich hat natürlich interessiert, was hinter diesem Stabilitätsnarrativ steckt und was für ein Interesse auch daran liegt, quasi Jordanien oder dieses Bild des stabilen Jordaniens aus westlicher Sicht zu erhalten, also quasi über den engsten Verbündeten in der Region.
Jordanien ist kolonisiert worden, genauso wie die anderen Staaten in der Region. Und die Grenzen, die Jordanien hat, hat sich auch die Bevölkerung oder die Regierung nicht selber ausgedacht, sondern ist eine Folge der Kolonisierung und die Monarchie ja genauso.
Genau.
Ja, was ist da die Grundlage da so ein bisschen, die jetzt noch reinspielt?
Also dieser koloniale Hintergrund ist vor allem sehr interessant, wenn man sich auch anschaut, welche Rolle das Militär eigentlich in der jordanischen Gesellschaft spielt oder in politischen Auseinandersetzungen eben. Wird ganz klar, wenn man sich da ein bisschen einliest, dass das Militär eben unter der britischen Kolonialmacht aufgebaut wurde, um die Herrschaft des von den Briten eingesetzten Monarchen und damit eben auch die britische Kolonialherrschaft zu sichern, entsprechend Revolten gegen die Kolonialherrschaft niederzuschlagen und natürlich auch gegen die willkürliche Grenzziehung. Viele Menschen in der Region, durch deren Gebiete quasi die Grenze einfach willkürlich durchgezogen wurde. Und das Militär war quasi, hatte dann auch eine gesellschaftliche Funktion, die Menschen an den Staat zu binden. Also es wurden dann auch so Patronagesysteme etabliert, die quasi die Menschen, die in einem Militär gedient haben, einerseits eine feste Bezahlung und so weiter, ein festes Einkommen gesichert haben und andererseits dann eben die Loyalität zum Königshaus gesichert haben. Und diese Patronagesysteme oder diese Funktion, diese loyalitätssichernde Funktion, die zieht sich eigentlich bis heute durch. Es hat sich dann auch in weiteren Konflikten, auch als Jordanien dann schon unabhängig war, gezeigt, dass das Militär quasi, also im Gegensatz zu auch anderen Ländern in der Region, wie zum Beispiel im Irak, eben eine treue Stütze immer für die Monarchie war und das zieht sich eben bis heute hin. Und diese Stütze der Monarchie quasi wird dann eben auch ganz bewusst ausgebaut. Der Sicherheitsapparat im Allgemeinen wird immer weiter ausgebaut, auch eben durch die westlichen Verbündeten, um gleichzeitig auch dieser innenpolitischen Zuspitzung militärisch zu begegnen, so eine Kontinuität. Wobei es auch in den letzten Jahrzehnten immer wieder Versuche gab, quasi Reformversuche, demokratische Protestbewegungen, die ja, Jordanien hinbringen wollten auf den Weg zu einer konstitutionellen Monarchie, in dem die Regierung dann auch entsprechend vom Volk gewählt wird und so weiter. Aktuell wird sie vom König eben eingesetzt. Und der König ist allgemein durch die Verfassung mit sehr vielen Rechten ausgestattet. Und vor allem eben auch auf dem Höhepunkt dieser Protestbewegung, die sich ja schon viel länger hinziehen und nicht erst irgendwie 2011 in diesem sogenannten arabischen Frühling entstanden sind, war ja eher ein Höhepunkt dieser ganzen Entwicklung und ist auch eng mit den wirtschaftlichen Entwicklungen eben verbunden. Seitdem hat der König viel versprochen und es gibt mittlerweile auch ein Komitee, das sich eben darum kümmern soll, dass Jordanien diesen Weg zur konstitutionellen Monarchie beschreitet. Aber praktisch sieht eben auch so aus, dass der König trotzdem weiterhin mit immer mehr neuen Rechten ausgestattet wird, dass der Sicherheitsapparat immer weiter ausgebaut wird. Und Jordanien hat viele, viele Probleme, vor allem wirtschaftlich auch. Die Arbeitslosigkeit hat sich in den letzten Jahren zugespitzt, im Großteil der Bevölkerung. Oder es gibt sehr viele junge Menschen auch in Jordanien, perspektivlos gerade sind und deren ja, Wut immer größer wird auf die Politik. Und diese Versprechungen, die gemacht wurden, werden bisher ja kaum eingehalten und im Gegenteil wird eben dieser Sicherheitsapparat immer mehr gestärkt, um den Protesten militärisch oder polizeilich oder wie auch immer eben entgegenzuwirken.
Es gab aber eine wirtschaftliche Neoliberalisierung, sagst du. Was ist denn da in den letzten Jahrzehnten vielleicht passiert?
Ich habe mir eben vor allem den Zeitraum so seit den 90er Jahren angeschaut, in dem nicht nur Jordanien, aber die gesamte Region ziemlich mit Schuldenkrise zu kämpfen hatte. Und dann kam eben diese ganze Welle an Programmen vom Internationalen Währungsfonds und so weiter, der Weltbank, aber eben auch von staatlichen Akteuren wie eben den USA, wie dann mit der EU, das war dann genau Anfang 2000, mit Freihandelsabkommen und so weiter. Kredite wurden gegeben, Kredite, die an Bedingungen geknüpft waren und so weiter. Also der Arbeitsmarkt wurde nicht nur in Jordanien, wie gesagt, aber auch in der Region massiv dereguliert. Man in diesen Argumentationen immer so als Flexibilisierung liest oder so weiter. Also sehr viele Menschen haben ihre Arbeit tatsächlich verloren und es gab massive Privatisierungen eben von staatlichen Unternehmen, von der Energieversorgung und so weiter. Im Prinzip sollte Jordanien geöffnet werden eben für ausländisches Kapital und man erhoffte sich damit eben der wirtschaftlichen Krise zu begegnen und die heimische Wirtschaft auch anzukurbeln. Natürlich hat die heimische Wirtschaft in solchen Freihandelsabkommen, wie wir sie auch aus anderen Ländern kennen, relativ wenig entgegenzusetzen gegen das große Kapital aus der EU oder aus den USA und so weiter. Das sind ja nicht die einzigen Akteure dort, aber ohne Schutz eben auch von beispielsweise Zollbestimmungen und so weiter. Genau. Und das hat eben dazu geführt, also ich hatte jetzt vorhin schon die Arbeitslosigkeit angesprochen, zur massiven Verunsicherung eben, zur Verarmung weiter Bevölkerungsteile. Einige wenige haben davon auch profitiert, muss man sagen. Dieser Unmut mit dieser Liberalisierung, dieser politische Unmut auch mit den quasi nicht vorangehenden demokratischen Reformen und kommt eben zusammen und gehört auch zusammen. Und das ist, dieser sogenannte arabische Frühling ist eben ein Resultat dieser schon Jahre vorher vorangetriebenen Liberalisierungspolitik. Von westlicher Seite, jetzt in dem Fall, weil das natürlich die engsten Verbündeten im Fall von Jordanien sind, wurde das trotzdem eben diese Programme weiter massiv vorangetrieben und eben gleichzeitig auch noch ergänzt durch eine massive militärische Hilfe. Die Militärhilfen der USA machen zum Beispiel 20% des jordanischen Verteidigungshaushalts aus. Es wird massiv in Grenzsicherungsanlagen investiert, die dann teilweise auch gegen Geflüchtete eingesetzt werden. Und das alles geht eben Hand in Hand, also diese Liberalisierungspolitik auf der einen Seite, die irgendwie scheinbar nicht aus ihren Fehlern lernen will. Und auf der anderen Seite diese massive Aufrüstung. Also auf EU-Ebene geht es da vor allem um die europäische Nachbarschaftspolitik, die auch jetzt vor dem Hintergrund des Ukraine-Konflikts ja ab und zu im Gespräch war, weil auch die Ukraine eben Teil dieser Nachbarschaftspolitik war, schon lange vor dem Ausbruch des Krieges jetzt. Und Jordanien ist quasi wichtiger Partner dieser südlichen Nachbarschaftspolitik, beziehungsweise der Union für den Mittelmeerraum, in dem auch viele andere Staaten wie zum Beispiel Israel, Ägypten und so weiter Teil sind. Und das deutsche Engagement quasi speziell wurde jetzt ausgeweitet durch diese Ertüchtigungsinitiative, die seit 2016 gibt. Im Rahmen der Ertüchtigungsinitiative wurden eben viele militärische Güter in den Jahren schon ausgeführt, wie zum Beispiel auch Marder-Panzer, Schützenpanzer. Und der Unterschied ist eben jetzt natürlich, dass im Vergleich zum Vorläuferprogramm, also der deutschen Ausstattungshilfe, können jetzt eben auch tödliche Waffen und Munition an Drittländer ausgeführt werden durch diese Ertüchtigungsinitiative. Und diese Rüstungsgüter, die dort ausgeliefert werden, muss man ja auch ganz klar sagen, die werden jetzt quasi durch Steuergelder finanziert. Das sind ja staatliche Programme. Und ja, der reguläre Waffenhandel, der läuft natürlich ebenfalls weiter. Aber man muss eben sehen, dass diese staatlichen Ertüchtigungsprogramme oder jetzt sei es von der EU-Ebene auch natürlich massiv Exportrichtlinien auch aufweichen. Deutschland ist, wie gesagt, erst jetzt seit ein paar Jahren aktiv und eigentlich gar nicht so der wichtigste große Partner, was die EU-Partnerstaaten angeht. Die wichtigste Auslieferung an Rüstungsexporten, an Waffen war bisher eben diese genannte Marder-Lieferung, die aus Bundeswehrbeständen gekommen, soweit ich das im Kopf habe, und dann auch nochmal von Rheinmetall modernisiert wurden. Und sogar der erste Fall, in dem sowas vorgekommen ist, dass also tatsächlich die Bundeswehr auch ein Team von Rheinmetall beauftragt hat, jordanische Streitkräfte vor Ort an den Schützenpanzern auszubilden. Und ansonsten, ein Land ist mir da vor allem aufgefallen, wenn es so noch um die europäischen Partner geht, und zwar die Niederlande, die, was die Großwaffenexporte angeht, mittlerweile sogar auf Platz 2 sind, also hinter den USA. Und vor allem hervorgestochen sind, was den Jordanien-Kontext angeht, bei der Auslieferung von F-16-Kampfjets von Lockheed Martin, die, ja, wo eben diskutiert wurde, ob nicht diese Jets auch eingesetzt wurden, zum Beispiel im Jemenkrieg. Denn Jordanien ist Teil von der Militärkoalition, die von Saudi-Arabien geführten Koalition, die im Jemen eben Krieg führt und dort auch schon, also die jordanischen Streitkräfte haben sich dort wohl auch schon mit eigenen Kampfjets beteiligt an Bombardierungen, in denen ja auch immer wieder sehr viele Zivilistinnen und Zivilisten umkommen. Und das wurde auch in den Niederlanden schon in politisch wohl heiß diskutiert, was die damalige Auslieferung der F-16-Kampfjets allerdings nicht verhindert hat.